Herzlich willkommen zum fünften Video im zweiten Modul. In diesem Video geht es um die menschliche Wahrnehmung oder auch mit dem Untertitel, warum vieles nicht so ist, wie es scheint. Schauen wir es also uns genauer einmal an. Was lernen Sie in diesem Video? Wie funktioniert unsere Wahrnehmung? Was bedeutet das für mich im Alltag? Und welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse aus diesem Video für meinen Führungsalltag? Wie funktioniert eigentlich die menschliche Wahrnehmung? Ich habe Ihnen gleich mal zu Beginn ein Bild mitgebracht, was so ein typisches Bild ist für diese ganzen Wahrnehmungstests. Und je nachdem, was Sie jetzt gesehen haben, entweder eine Vase oder zwei Seitenprofile, sagt das noch im Grunde gar nichts aus über Ihre Präferenzen der Wahrnehmung. Allerdings erkennen Sie eben, dass bei einem Bild, bei einem gleichen Reiz, eben schon unterschiedlich, zwei unterschiedliche Dinge einfach gesehen werden können. Vielleicht haben Sie auch schon mal etwas von verzerrter Wahrnehmung gehört, von Wahrnehmungsfiltern oder auch von davon, dass die Realität ist, wie wir letztendlich die Welt sehen. Also nicht wie sie ist, sondern wie wir die Welt sehen. Und jeden Tag nehmen wir ja unzählige Reize auf und verarbeiten sie. Wie genau funktioniert das? Und bevor wir gleich zu noch weiteren Wahrnehmungsbeispielen kommen, bei denen Sie hoffentlich das ein oder andere Aha-Erlebnis haben, möchte ich Ihnen ganz kurz die Wahrnehmung aus wissenschaftlicher Sicht erklären. Ich fasse mich hier deutlich kürzer als damals mein Professor in der Psychologie und in der Vorlesung und ich verschone Sie also da mit weitgehend mit komplizierter Sprache. Versprochen, das ein oder andere wissenschaftliche Fremdwort wird dabei sein, aber das werde ich dann umgehend erklären. Letztendlich sind es im Wahrnehmungsprozess drei Stufen. Die erste Stufe ist das Empfinden oder die Empfindung. Also auf dieser Stufe erfolgt die Umwandlung physikalischer Energie in neuronal kodierte Informationen, die vom Gehirn dann weiterverarbeitet werden können. Dabei werden wechselseitige Helligkeiten und Grenzlinienverschiebungen, so könnte man eben sagen, erzeugt. Also Objekte, die sich bewegen, von den Zellen der Netzhaut, also der Retina, eben betont. Das ist im Alltag, vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört, als Froschauge bekannt geworden. Also wenn sich etwas für uns bewegt, ist es viel einfacher, dieses wahrzunehmen, als wenn sich etwas eben nicht bewegt. Oder wenn sich etwas verändert, ist es viel einfacher wahrzunehmen, als wenn sich es eben nicht verändert. Nehmen wir als Beispiel mal den Tiger, den Sie im hohen Gras dann viel besser sehen, wenn er sich eben bewegt. Die Zellen, die dazu notwendig sind, im Kortex entnehmen dann diesem retinalen Input, also dem das, was da reinkommt auf der Netzhaut, letztendlich also das, was das Auge dann sieht, dem entnimmt es eben Informationen über wesentliche Merkmale des Reizes und damit sind wir dann auch schon auf der zweiten Stufe, nämlich dem Organisieren dieser Impulse. Und hier wird eine sogenannte innere Repräsentation des Objekts oder Ereignisses aufgebaut. Und Achtung, noch ein Fachwort, das ich gleich erkläre, ein sogenanntes Perzept des äußeren Reizes gebildet. Also eine innere Repräsentation ist letztendlich eben ein Abbild, wie wir das eben wahrnehmen. Also vielleicht kennen Sie das manchmal, wenn Sie etwas ganz undeutlich irgendwo im Nebel sehen oder nachts, wenn es irgendwie schon ganz dunkel ist, dann konstruieren Sie sich manchmal sowas zurecht, wo Sie glauben, das könnte es sein. Und genau das passiert eben hier auch. Das Perzept ist das subjektiv erfahrene, erlebte, bewusste Resultat eines Wahrnehmungsprozesses. Also das phänomenale Resultat eines Wahrnehmungsprozesses. Auch hier wieder wichtig, das Ganze ist eben subjektiv. Vielleicht sagen Sie sich ja schon, ja, subjektiv, jeder hat seine Wahrnehmung, wir haben es ja begriffen. Unsere Wahrnehmung im Alltag und unsere Umwelt, die Wahrnehmung unserer Umwelt ist eben wirklich hochgradig subjektiv. Und mich würde es freuen, wenn Sie schon sagen, ja, habe ich verstanden, dass es nicht die Realität gibt. Ich habe verstanden, dass jeder Mensch in seiner Welt lebt und eben seine Welt auf die Realität projiziert. Denn genau darum geht es letztendlich. Als Führungskraft im Speziellen und beim Lebensglück im Allgemeinen ist diese Erkenntnis eben hochgradig wichtig, dass man eben sich nicht unnötig an Dingen reibt, wo man sagt, das ist aber so, das muss so sein etc., sondern aus seiner Sicht der Dinge kann ich das vielleicht auch nachvollziehen. Ich muss es nicht unbedingt gutheißen, aber ich kann zumindest verstehen, ist ein anderer Mensch, der ist anders aufgewachsen, der hat einfach eine andere Sicht der Dinge auf die Welt. Ein Bild habe ich Ihnen noch mitgebracht, auch zum Thema Wahrnehmung. Das kennen Sie vielleicht. Wir nehmen auch vieles im Verhältnis wahr. Und ich musste mehrfach auch bei diesem Bild, was ich organisiert habe, mir immer angucken, ist dieser orangefarbene Punkt wirklich genauso groß in beiden Verhältnissen? Und ist es tatsächlich groß, genauso, obwohl natürlich in dieser rechten Kreisgruppierung dieser orangefarbene Punkt viel, viel, viel größer wirkt als eben links. Und das liegt eben daran, dass wir eben gewisse Dinge auf eine gewisse Art und Weise in Relation zu anderen Dingen einordnen. Und damit kommen wir zur dritten Stufe. Wir identifizieren Dinge, das sind in dem Falle eben Kreise, und wir sortieren sie eben, wir ordnen sie eben ein in einem bestimmten Verhältnis. In dieser Stufe werden aus Objekten, aus abstrakten Objekten, dann Männer und Frauen, werden Sänger und Dirigenten oder eben auch Zuschauer, je nachdem, in welchem Setting sie gerade sind, oder eben auch Freund und Feind. Das heißt also, Sie entscheiden letztendlich, wie Sie das alles identifizieren und einordnen. Die kreisförmigen Objekte bleiben in dem Fall kreisförmig, in anderen Kontexten werden sie eben zu Münzen oder zu Uhren oder eben zu Monden. Auf dieser Ebene wird aus der Organisationsfrage der Stufe 2, also wie sieht das Objekt aus, jetzt auf dieser Stufe 3 die Identifikationsfrage, was ist das für ein Objekt, und eben die Einordnungsfrage, welche Funktion oder welche Bedeutung hat das Objekt. Und mit der Beantwortung der beiden Fragen greifen wir auf unsere eigenen Theorien von der Welt, von unseren Wertvorstellungen, unseren Überzeugungen und unseren Einstellungen zurück, die wir von diesem Objekt eben haben. So, ich glaube, als theoretische Einführung zum Thema Wahrnehmung reicht das erstmal vollkommen aus. Natürlich könnte man da noch deutlich tiefer einsteigen, aber ich glaube, für uns als Führungskräfte ist das erstmal das Wichtigste, dass wir eben wissen, wir nehmen Dinge eben besonders in einem Kontext wahr, wir setzen Dinge zueinander ins Verhältnis und wir identifizieren und sortieren, ordnen die Dinge ein, nachdem, wie wir eben, was für Wertvorstellungen wir haben, was für Überzeugungen wir haben und was für Erinnerungen und Erfahrungen wir eben auch haben. Das beeinflusst alles, wie wir die Dinge eben wahrnehmen. Gut, dann fangen wir mal ganz entspannt an mit ein paar Wahrnehmungsübungen. Das ist jetzt nicht, dass Sie am Ende einen Test darüber ablegen sollen, sondern es geht einfach darum, Ihnen so ein paar Dinge näher zu bringen, wie Wahrnehmung unterschiedlich eben stattfinden kann. Was sehen Sie? Was sehen Sie? Beantworten Sie sich die Frage mal für sich selbst. Was sehen Sie da eigentlich? Und immer wenn ich diese Frage vor Gruppen stelle, dann kriege ich unterschiedliche Antworten, obwohl es ja eigentlich ganz klar ist, oder? Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen mir, ich sehe 2 plus 2 gleich. Es gibt Menschen, die sagen mir, ich sehe 2 Zahlen und 2 Rechenzeichen, nämlich ein Plus und ein Gleichheitszeichen. Es gibt Menschen, die sagen tatsächlich, weil sie natürlich wissen, dass das eine Übung ist zum Thema Wahrnehmung, die sagen, ich sehe schwarze Linien. Und es gibt Leute, die sagen, ich sehe eine 4. Und jede Antwort ist letztendlich ja nicht falsch. Sie ist ja richtig. Es ist ja die Frage, ich habe ja nicht gefragt, was ist das Ergebnis? Oder ich habe einfach nur gefragt, was sehen Sie? Und das, da sehen Sie anhand von so banalen Geschichten, wie unterschiedlich eben die Antworten ausfallen können. Schauen wir uns noch etwas ganz anderes an. Was sehen Sie? Was sehen Sie? Einige von Ihnen die vielleicht mit den fernöstlichen Kulturen etwas vertrauter sind, werden jetzt vielleicht sagen, Schriftzeichen. Andere werden sagen, vielleicht das linke, dieses linke Objekt sieht so ein bisschen aus wie ein Ikea-Schrank. Das kann natürlich alles sein. Aber letztendlich ist es natürlich ein Wort. Und das ganze Wort heißt Japan. Es ist also das Japanische, das sind die japanischen Schriftzeichen für das Wort Japan. Und daran zeigt sich eben, wenn Sie den Hintergrund nicht kennen, dann haben Sie auch Schwierigkeiten, das eben zu identifizieren, Stufe 3, Sie erinnern sich, und dann auch einzuordnen. Vielleicht haben Sie auch gesagt, ja, das sind bestimmt irgendwie chinesische Schriftzeichen. Damit würden Sie natürlich den Japanern wahnsinnig auf die Füße treten, denn es sind japanische Schriftzeichen. Wenn es das Gegenteil wäre, umgekehrt, wäre es natürlich genau der gleiche Fall. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Was sehen Sie? Was sehen Sie? Auch hier bekomme ich die unterschiedlichsten Antworten. Der eine sagt, spannend ist immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, anstrengend oder schlechte Erinnerungen. Das ist so die eine Fraktion. Die andere Fraktion sagt eben, eine Gleichung. Die Nächsten, die mit Mathe ein bisschen mehr zu tun hatten, sagen eben, ich sehe eine quadratische Gleichung. Das sieht man ja an dem x hoch 2. Und wenn Sie jetzt noch einen Schritt, eine Stufe weitergehen, dann gibt es auch Menschen, die sagen, ich sehe eine Parabel. Das ist für Sie als Nicht-Mathematiker oder als jemand, der vielleicht Mathe nicht so gern gemacht hat, erstmal so, Parabel, und dann überlegt man sich, quadratische Gleichung plus c, das ist also, geht nicht durch den Nullpunkt, sondern irgendwo, also wenn c ungleich 0 ist und so weiter. Aber auch da sehen Sie wieder, dass unterschiedliche Kontexte Ihrer Welt, Ihrer bisherigen Wahrnehmung, Ihrer bisherigen Erfahrung dazu unterschiedlichen Antworten führen. Und letztendlich führen uns diese Beispiele, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, zum ersten Gesetz der Wahrnehmung, dass man so formulieren könnte, der Mensch sieht das, was er kennt. Und zwar nur das. Ja, also wenn Sie mit asiatischen Schriftzeichen nicht so bewandert sind, haben Sie Schwierigkeiten, das zu identifizieren und einzuordnen. Wenn Sie mit Mathe nichts zu tun haben oder wenig zu tun haben, können Sie damit relativ wenig anfangen. Und deshalb, der Mensch sieht nur das, was er kennt und nur das. Und das hat ganz dramatische Auswirkungen, wenn wir mit unseren Mitarbeitern eben sprechen, Dinge besprechen, Dinge festlegen, über Veränderungen vielleicht auch sprechen, über Prozesse, über Software-Einführungen und so weiter und so weiter. Das sollten Sie dann in dem Zuge beherzigen. Gehen wir noch einen Schritt weiter mit solchen Beispielen. Ich mache es nicht zu komplex, sondern wir bleiben in dem Zahlenraum von 1 bis 20. Ist grundsätzlich ja für Sie, denke ich mal, durchaus überschaubar. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Zahlen. Ich habe Ihnen nicht zu viel und nicht zu wenig versprochen. Es sind Zahlen aus dem Zahlenraum 1 bis 20. Das können Sie gerne nochmal hier prüfen, ob Sie irgendeine andere Zahl sehen. Das wird aber nicht der Fall sein. Darum geht es in diesem Beispiel nicht. Aber ich frage Sie jetzt, fällt Ihnen dort irgendein Muster auf? Fällt Ihnen auf diesem Bild irgendein Muster auf, wie diese Zahlen vielleicht angeordnet sind oder? Gibt es da ein Muster? Den wenigsten Menschen fällt es auf, aber ich nenne Ihnen jetzt mal eine Sache, eine Hilfslinie. Gehen Sie mal von oben rechts nach unten links in einer Diagonale durch und dann werden Sie erkennen, dass es vielleicht doch ein Muster gibt. Haben Sie es erkannt? Von oben rechts nach unten links. Dann sehen Sie eben auf der oberen Hälfte, sehen Sie die Zahlen von 11, 5, 15 bis hin an die Grenzlinie ran von 3, 1 und 19. Das sind alles ungerade Zahlen. Und auf der anderen Seite sind eben gerade Zahlen zu sehen. Sie sehen also auch im Zahlenraum von 1 bis 20, der für alle von uns überhaupt nicht das komplexe Problem ist, bleiben uns solche Muster oder erkennen wir solche Muster nicht auf den ersten Blick. Und damit kommen wir zum sogenannten zweiten Gesetz der Wahrnehmung. Aufbauend auf dem ersten Gesetz der Wahrnehmung, der Mensch sieht nur das, was er kennt, nur das, das hatten wir gerade eben schon, und jetzt das zweite Gesetz, und manchmal erkennt er noch nicht einmal das, also noch nicht einmal das, was er eigentlich kennt, selbst da würde schon ziemlich schnell, ziemlich komplex, dass wir eben gewisse Dinge schon nicht mehr wahrnehmen. Gehen wir weiter. Ich würde Sie jetzt bitten beim nächsten, dass ich werde Ihnen ein Bild einblenden und ich würde Sie bitten, das so schnell wie möglich laut auszusprechen. So schnell wie möglich laut auszusprechen. Haben Sie es gemacht? Was steht da? Die meisten Teilnehmer sagen jetzt, ja, ist doch ganz klar, my home is my castle. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, genau, das steht doch da, dann würde ich Sie bitten, nochmal ganz genau hinzugucken und wirklich mir das vorzulesen, was da auch wirklich steht. Steht da, my home is my castle? Oder steht da vielleicht, my home is my castle? Wenn Sie jetzt das zweite is weggelassen haben, dann spricht das im Grunde für Sie, weil es ein Effizienzmodus des Gehirns ist, dass eben gewisse Dinge schnell überflogen werden, schnell erfasst werden, um schnell weiterzukommen im Denkprozess. Wenn Ihnen das zweite ist auch noch aufgefallen ist, dann spricht es wahrscheinlich dafür, dass Sie in Ihrem Job sehr, 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 sehr präzise arbeiten müssen. Wenn Sie vielleicht irgendwo in der Nanotechnologie arbeiten oder wenn Sie wissen oder Sie arbeiten im Kernkraftwerk oder so, wo Sie genau wissen, oha, ich muss wirklich auf die allerkleinsten Details achten, sonst kann es wirklich ganz schnell in die Hose gehen. Ein anderes Beispiel, was auch noch für solche Wahrnehmungsverzerrungen spricht, ist folgendes hier. Sie werden sich jetzt denken, was ist das denn? Ich kann Ihnen garantieren, dass diese Linien komplett gerade sind und erst durch eben diese kleinen weißen Punkte in den schwarzen Quadraten eben dazu führt, dass wir denken, dass unser Auge denkt, hier ist eine Wellenordnung drin. Aber wenn Sie da wirklich das Lineal mal anlegen, das können Sie meinetwegen auch am Monitor machen, das sind absolut gerade Linien. Das heißt also, vieles von dem, was wir denken, wie so Dinge sind, sind eigentlich anders, aber unsere Wahrnehmung spielt uns da den einen oder anderen Streich. Nicht, weil unsere Wahrnehmung uns schaden möchte. Unsere Wahrnehmung ist einfach so, wie sie eben ist. Und das muss man schlichtweg einfach wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen und wissen, bevor man eben behauptet, dass man im Vollbesitz der einzig alleingültigen Wahrheit ist. Kommen wir damit zum dritten Gesetz der Wahrnehmung. Der Mensch unterliegt Wahrnehmungsfiltern. Dann habe ich noch etwas, um die Komplexität ein bisschen zu erhöhen, habe ich eine Frage mitgebracht, wie viele Quadrate sehen Sie auf diesem Bild? So, und die Smarten unter Ihnen wissen natürlich, naja, es ist mehr als ein Quadrat. Natürlich sind die ganzen Linien innen drin auch nochmal andere Quadrate und Sie sehen ja quasi das einer Quadrat, dann also eine Linie bis zur nächsten Kreuzung, dann nach unten oder nach oben oder links nach rechts. Dann sehen Sie die Vierer Quadrate, Sie sehen die Neuner Quadrate, Sie sehen die 16er Quadrate und dann sehen Sie natürlich auch das 25er Quadrat, also 5 Kästchen nach rechts und 5 nach unten. Und jetzt ist eben die Frage, wie viele Quadrate sehen Sie? Und Sie merken jetzt so, oha, da sind ja vielleicht doch mehr, als ich im ersten Moment irgendwie gedacht habe. Wir können es kurz durchgehen. Von den einzelnen Quadraten, also eine Seitenlänge rüber und eine nach unten, gibt es insgesamt 25. Von den 2x2 Quadraten gibt es 16. Von den 3x3 Quadraten gibt es 9 Stück. Von den 4x4 Quadraten gibt es 4 Stück an der Zahl und von den 5x5 gibt es genau 1. Das sind nämlich die Außenlinien des Gesamtkonstrukts. Haben Sie mitgezählt, wie viele das sind? Es sind also insgesamt 55 Quadrate und Sie sehen, wie schnell eine Sache so komplex werden kann, dass man sie schon nicht mehr überblickt. Ich hoffe jetzt auch, dass ich mich nicht verzählt habe, aber das wäre der schönste Beweis dafür, dass selbst mit Vorbereitung eine solche Sache manchmal schon zu sehr unsere Wahrnehmung eben überlasten kann. Damit kommen wir zum vierten Gesetz der Wahrnehmung. Der größere Teil bleibt uns verborgen. Denn meistens haben wir, gerade auch als Führungskräfte, ja mit deutlich komplexeren Themen zu tun, als irgendwelche Quadrate in aller Ruhe auf einem Blatt zu zählen. Die menschliche Interaktion ist ja ein hochkomplexes Bild, wie wir auch in Modul 3 beim Thema Kommunikation wahrnehmen können. Aber es ist ja nicht nur die Kommunikation an sich, es wirken ja noch ganz viele andere Dinge auf Sie als Führungskraft eben ein oder als auf uns als Gruppe, auf uns als Unternehmen mit ganz vielen Umwelteinflüssen, mit Dingen, die aber auch sehr hoch variabel sind, wie zum Beispiel die Fähigkeit eines Mitarbeiters heute, gewisse Probleme zu lesen, lösen, zuzuhören, gut drauf zu sein, etc. etc. Das heißt, Sie haben eine Variable mit ganz, ganz vielen, eine ganz große Gleichung mit ganz vielen Variablen so rum. Und daher der größte Teil bleibt uns eben immer verborgen. So, und als letzte Wahrnehmungsübung, und damit sind Sie dann auch durch, habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, das ich selber für Sie gemalt habe. Und das sieht so aus. Und dann frage ich Sie, was sagen Sie dazu? Was sagen Sie zu diesem Bild? Und wenn ich diese Frage in Seminaren stelle, dann kommt immer irgendwann so, oh, da ist aber was falsch. Ich so, was soll denn da falsch sein? Ja, der eine Bogen, der müsste eigentlich nach hinten, und das ist ja so nicht ganz richtig. Und dann sage ich immer, dann löse ich das Ganze natürlich auf und sage, ich habe ihn gesehen, ich habe für Sie ein Bild gemalt. Ich habe nicht gesagt, dass ich hier ein Bild gemalt habe von einem geometrisch korrekt gezeichneten Kubus. Ich habe ein Bild gemalt. Es ist mein Bild. Deshalb ist es nicht falsch. Wenn Sie jetzt sagen, aber aus geometrischer Sicht ist es nicht korrekt, stimme ich 100% mit Ihnen überein. Doch das habe ich nicht gesagt. Und genauso ist es eben in der Realität. Wenn Menschen mit ihren persönlichen Meinungen auf uns zukommen, mit ihrer Sicht der Dinge, wo sie gesagt haben, das ist meine Sicht der Dinge, und man sagt einfach, das ist falsch, dann ist das eben keine Würdigung der Perspektive des anderen. Natürlich gibt es objektive Kriterien, um gewisse Dinge zu beurteilen. Genauso wie es hier bei diesem Bild eben gewisse geometrische Richtlinien gibt, wie sowas eben in der 3D-Variante darzustellen ist. Doch hat der Mitarbeiter das wirklich behauptet, dass es nach DIN ISO 9001 genau so richtig ist? Oder hat er einfach nur gesagt, das ist jetzt meine Perspektive der Dinge? Unterschied. Und das führt letztendlich zum fünften Gesetz der Wahrnehmung, nämlich der Mensch denkt immer subjektiv, der Mensch denkt immer in seinem Modell der Welt und der Mensch denkt immer auch an sich. Es ist mein Bild. Was maßt du dir eigentlich an, dieses Bild zu beurteilen? Da könnten Sie natürlich sagen, Sie haben mich doch gefragt, dass ich das beurteilen soll. Und dann würde ich sagen, ja, aber ich war eigentlich nur an einem positiven Feedback interessiert. Oder diese ganzen komischen Konstrukte an Diskussionen, die sich manchmal aus eigentlich nichts entwickeln. Dieses subjektive Modell der Welt, da möchte ich nochmal ganz kurz eingehen, hatten wir schon in einem der früheren Videos auch schon mal, aber eine Doppelung schadet hier überhaupt gar nicht. Also wir nehmen eben aus dieser Wirklichkeit auf molekularer Ebene, nehmen wir eben gewisse Reize wahr, nehmen sie auf durch unsere Sinnesorgane, und in unserem Gehirn wird es eben in diesem Wahrnehmungsprozess, den ich Ihnen gerade mit den drei Stufen erläutert habe, verarbeitet und eben identifiziert, eingeordnet, bewertet und so weiter, sodass wir dann eben diese ganzen Reize in unser subjektives Modell der Welt einbauen und dann eben auch für uns identifizieren, finden wir das gut, finden wir das nicht gut, haben wir damit gute Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen, sind wir damit einverstanden, sind wir damit nicht einverstanden und so weiter und so weiter. Und genau das ist eben auch das, was es, also die Frage lautet, was bedeutet das für mich jetzt als Führungskraft oder angehende Führungskraft? Jeder Mitarbeiter lebt in seinem Modell der Welt. Das haben wir jetzt zum wiederholten Male eben hier an dieser Stelle schon mal gesagt. Es ist aber so unglaublich wichtig, also wenn Ihnen irgendwas widerfährt, wo Sie denken, der Mitarbeiter, sag mal, warum kann der nicht einfach mal? Denken Sie einfach an dieses Bild, jeder Mensch lebt in seiner subjektiven Welt und wir können daraufhin einwirken, dass dieses subjektive Modell der Welt sich ein klein bisschen verändert, in dem Maße, dass wir sagen, damit können wir besser unsere Unternehmensziele, unsere Abteilungsziele dann besser erreichen. Das ist letztendlich der Maßstab. Aber fangen Sie gar nicht erst an zu versuchen, jemanden da komplett umzukrempeln. Das wird nicht funktionieren. Gehen Sie lieber schrittweise, Schritt in kleinen Schritten vor. Gut. Kommen wir zu unseren Wahrnehmungskanälen. Das finde ich nämlich auch gerade beim Thema Wahrnehmung hochgradig spannend. Die Überschrift lautet von Augen, Ohren und Gefühlen. Die menschliche Wahrnehmung erfolgt ja über unsere fünf Sinne, nämlich Sehen, Hören, Fühlen, Empfinden, Bewegen und Riechen, sowohl Schmecken. Grundsätzlich verfügt jeder gesunde Mensch darüber, nämlich über all diese fünf Kanäle. Einige sagen noch, es gibt noch einen sechsten Sinn. Das ist jetzt aber nicht Thema dieses Videos. Und doch jeder Mensch hat letztendlich eine sogenannte Wahrnehmungskanalpräferenz. Was bedeutet das? Dass jeder Mensch eben einen Kanal, einen Wahrnehmungskanal tendenziell eben in konkreten Situationen vorzieht. Und unsere Präferenz ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Also wenn Sie vielleicht im beruflichen Umfeld eher so der visuelle Mensch sind, also eher so über den Sehsinn, also das Auge gehen, wie die meisten von uns eben, gibt es Kontexte und Situationen, in denen Sie eher kinästhetisch, also fühlend unterwegs sind. Zum Beispiel, wenn Sie gerade verliebt sind oder wenn Sie sich auf der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt befinden und sich mal in so einen Neuwagen setzen und dieses Lenkrad anfassen oder die Armatur. Ja, da gehen Sie dann vielleicht eher über den kinästhetischen, also über den Gefühlssinn. Oder eben, wenn Sie auditiv unterwegs sind, also mit dem Ohr, wenn Sie sich gerade auf einem Konzert befinden oder im heimischen Dolby, was weiß ich, 20.1 System oder wie viel auch immer, den Klängen der Ode an die Freude von Schiller oder Beethoven oder eben doch eher Deichkind lauschen. Musik ist ja Geschmackssache und darüber soll man ja auch nicht streiten. Der Erfolg der Verarbeitung von Informationen hängt letztendlich davon ab, ob in unserer Wahrnehmungskanalpräferenz kommuniziert wird oder nicht. Und das ist schon ziemlich unglaublich, weil das für uns als Führungskräfte natürlich im Grunde bedeutet, dass wir wissen müssen, welche Präferenzen hat welcher Mitarbeiter in welchem Kontext. Das Thema Kommunikation wird da an dieser Stelle noch ein bisschen komplexer, aber wir können das Ganze letztendlich auf vier wesentliche Wahrnehmungskanalpräferenzen reduzieren. Und zum Glück gibt es da auch ganz klare Präferenzen, wie das so im Schnitt in der Bevölkerung verteilt ist. Gucken wir uns also die wichtigsten einmal kurz an. Das sind die vier Repräsentationssysteme und wir starten gleich mit dem, das am dominantesten in der ganzen Bevölkerung ist, das visuelle Repräsentationssystem, ca. 45% der Bevölkerung. Hier erfolgt die Verarbeitung eben der Information vorrangig über die visuellen Vorstellungen oder die erinnerten Bilder vor dem inneren Auge. Also Nachrichten werden dekodiert, indem sich der Empfänger seine entsprechende visuelle Vorstellung konstruiert. Die Reaktion, also das Feedback, erfolgt auf der Grundlage der Bilder, die er vor seinem geistigen Auge sieht. Das zweite ist sehr wenig interpretiert, also sehr, sehr wenig vorhanden in der Bevölkerung, nur 10%. Das auditive Repräsentationssystem, also das über das Ohr. Hier erfolgt die Informationsverarbeitung auf Basis erinnerter Worte, Stimmen, Töne oder auch Geräusche. Das heißt, die Kodierung von Nachrichten geschieht in auditiven Konstruktionen, so nennt man das. Auditive Menschen bevorzugen vor allen Dingen Serien von Worten, die auch gut klingen. Welche Worte das konkret sind, komme ich gleich nochmal zu sprechen, wenn wir hier einmal den Überblick gemacht haben. Das kinästhetische Repräsentationssystem ist wieder sehr hoch angesiedelt mit 40% in der Bevölkerung. In diesem System werden vorrangig körperliche Empfindungen verarbeitet. Es handelt sich dabei um Signale, die aus dem Bewegen und dem Fühlen sowie aus Emotionen und Gefühlen eben resultieren. Kinästhetische Menschen sprechen dann besonders an, wenn sie irgendwo im Körper ein gutes Gefühl haben. Ja, das können sie, wenn sie eher so der visuelle Mensch sind oder gleich noch der digital-auditive. Da haben wir dann richtig, richtig Spaß mit haben, wenn einer immer sagt, ja, nee, ich habe aber im Gefühl, dass das so und so sein soll. Und dann haben wir noch den vierten Kanal, das vierte Repräsentationssystem, das auditiv-digitale, was noch weniger vertreten ist im Schnitt als das auditive. Und dieses auditiv-digitale, das ist ein System, das so direkt nicht einem Sinn wie das Auge oder das Ohr zugeordnet werden kann. Es bedarf hier weiterer kognitiver Prozesse, also mentaler Verarbeitung, die in diesem Bereich eben erfolgen. Die Dialoge orientieren sich an logischen Regeln, Reihenfolgen, Zahlen, Logarithmen, Gliederungen, sodass eben diese Menschen vor allem Zahlen, Daten, Fakten lieben und auch besonders logisch vorgetragene Gründe. Wenn Sie jetzt hellhörig geworden sind, weil ich nicht Zahlen, Daten, Fakten gesagt habe, sondern Fakten, Daten, Zahlen, könnte das ein Rückschluss auf Ihr auditiv-digitales System sein, das diese Reihenfolge hier abgespeichert hat. Aber woran kann ich denn jetzt erkennen, wer aus meinem Team welches Repräsentationssystem im Kontext Arbeit hat? Hier hilft uns, wie bereits gesagt, die Auswahl der Sprache. Wer nutzt welche Worte? Die visuellen Kandidaten, da werden Sie häufig Worte hören wie das sieht gut aus oder das müssen wir mal beobachten, wir müssen Trends erkennen oder eine Perspektive aufbauen, einen Einblick bekommen, wir müssen uns nur mal vorstellen, wie das sein wird oder die Zahlenlage ist eher verschwommen oder die Strategie ist eher neblig oder klar, was auch immer es ist. Ja, Sie sehen, das sind alles so Begriffe, die in eine visuelle Grundlage haben. Beim Auditiven sieht das nicht so aus. Jetzt wissen Sie, welche Präferenz ich auch habe, sondern hört sich das so an. Nämlich, wir müssen mal den Zahlen lauschen, wir müssen mal gute Gründe anklingen lassen, wir müssen auch mal erwähnen, dass wir gute Arbeit geleistet haben oder etwas nachfragen. Wir müssen auch die Harmonie im Team bedenken, etwas bemerken, anmerken oder etwas besprechen. Der Kinästhetische greift auf Worte zurück wie fühlen, ich fühle mich in dieser Situation unwohl oder ich muss diesen Prozess erst einmal begreifen können. Ich möchte das gerne festhalten im Protokoll. Da könnte auch der eine oder andere durch dieses Raster durchschlüpfen. Hart, spannend, sensibler Umgang mit Daten. Wir müssen uns hier vorsichtig bewegen oder das Ganze muss eine emotional berührende Dienstleistung sein, was auch immer es dann ist. So, und dann haben wir noch den auditiv-digitalen, wo es dann darum geht, etwas zu verstehen, zu entscheiden, zu denken, etwas logisch zu verpacken, logisch zu verargumentieren, nacheinander in einer gewissen Regelmäßigkeit Gründe aufzuführen, die folgerichtig und präzise aufeinander geordnet oder einer gewissen Ordnung folgen. Ja, Sie merken so die Unterschiede, wie man da diese Sätze eben bauen kann. Wenn Sie einem Mitarbeiter, einem Kunden, Ihrem Vorgesetzten etwas Wichtiges mitteilen wollen, also was wirklich wichtig ist, dann werden Sie einfach eine viel höhere Transferrate hinkriegen. Also zwischen dem, was Sie an Informationen haben und dem, was an Informationen auch tatsächlich ankommt, wenn Sie eben es schaffen, das passende Repräsentationssystem eben zu bedienen. Zugegebenermaßen, ich sage es nochmal, das ist schon die sehr, sehr hohe Schule der Kommunikation. Sie müssen das auch nicht alles sofort anwenden, aber ich denke mir, in so einem Training sollten Sie es zumindest mal gehört haben. Man kann das auch Metaprogramme nennen, Metaprogramme der Kommunikation. Und vielleicht ein Praxistipp für Sie, bauen Sie aus jedem System etwas in Ihr Gespräch oder auch vielleicht dann noch in eine E-Mail, in ein Schriftstück, in einen Flyer ein. Vielleicht auch gerade, wenn Sie im Verkauf tätig sind. Und dann fühlt sich Ihr Gegenüber mindestens einmal richtig angesprochen und damit auch richtig wohl. Hierauf gehen wir in Modul 3 in der Kommunikation nochmal genauer ein. Aber im Grunde ist das zu den Repräsentationssystemen im Grunde auch schon alles gesagt. Bauen Sie einfach diese Wörter, die hier auf dieser Folie stehen, bauen Sie es einfach ein bisschen mit ein, spielen Sie ein bisschen damit, werden Sie da selber ein bisschen flexibler in Ihrer Art Kommunikation und vielleicht erkennen Sie dann auch gleich erstmal, was für ein Typ Sie eigentlich sind, worauf Sie ansprechen und warum manchmal bei Ihnen Menschen es vielleicht schwer haben, mit Argumenten durchzukommen und anderes ganz leicht haben. Es könnte vielleicht daran liegen. Was ist jetzt die Essenz bisher aus diesem Video für Sie als Führungskraft? Jeder Mensch nimmt die Welt anders wahr. Ich glaube, das ist inzwischen klar geworden. Egal, was Sie tun, jeder Mensch wird es anders wahrnehmen. Das heißt also, jeder Mensch ist ein anderes Wesen, der unterschiedlich geprägt wurde und daher unterschiedliche Dinge braucht, um seine Ziele zu erfüllen. Und aus diesen ersten drei Punkten können Sie auch schon ableiten, es gibt nicht den perfekten Führungsstil. Sie können nie, also wenn Sie, jeder Mensch braucht einfach etwas anderes. Natürlich können Sie als perfekte Führungskraft jedem Menschen genau das geben, was er oder sie braucht. Das ist schon richtig gut, wird Ihnen aber wahrscheinlich schlichtweg nicht gelingen, weil Menschen das teilweise selber nicht immer wissen. Also ich habe auch schon mich mit Mitarbeitern unterhalten und wir haben uns da wirklich auch ein bisschen in die Haare bekommen, weil dieser Mensch sich auch teilweise innerhalb von drei Sätzen zweimal widersprochen hat. So, auf der einen Seite wollte dieser Mitarbeiter eben, dass ich eben öfter mal vorbeikomme und ihn auch lobe, weil er sich sonst nicht gesehen fühlt. Auf der anderen Seite sagt er braucht Lob überhaupt nicht. Er braucht solche Belohnungssysteme verbaler Natur braucht er nicht. Und das ist eben schon spannend, dass man dann eben das schon wahrnehmen muss. Okay, da sind gerade zwei verschieden dargestellte Dinge. Er braucht es nicht. Was denn jetzt? Und da muss er ein bisschen dann weiter ins Gespräch kommen und sagen, okay, kann dir aber nicht helfen, wenn du mir nicht sagst, was du brauchst. Und dann habe ich dann letztendlich als Führungskraft einfach auch entschlossen, dass ich mich regelmäßig mal zu ihm begebe und einfach mir wir etwas mehr in den Dialog kommen. Und das war dann letztendlich auch ganz gut. Denn letztendlich ist es wie immer, jeder Mensch braucht eben eine gewisse Aufmerksamkeit auch von seiner Führungskraft. Und das ist zwar ein sehr starker Mitarbeiter, von dem ich gerade gesprochen habe, aber auch solche Menschen brauchen Anerkennung und Bestätigung. Gehen wir weiter auf der Folie. Das alles ist eben wichtig zu wissen, um zu verstehen, warum Menschen unterschiedlich auf ihre Führung reagieren oder reagieren werden, wenn sie eines Tages Führungskraft sind. Da werden sie keine Einheitlichkeit herstellen können. Ihre Führung darf daher nicht an dem Gefallen der Mitarbeiter ausgerichtet sein, sondern an ihren grundlegenden Prinzipien, an ihrem inneren Kompass. Das ist, glaube ich, klar, denn das, was Mitarbeiter A heute gefällt, gefällt ihm vielleicht morgen nicht mehr. Das ist auch ganz spannend. Alle schreien immer nach starken Strukturen und Prozessen. Nur wenn sie sich dann selber dran halten sollen, dann finden sie Prozesse und Strukturen wieder doof. Auch das sind manchmal solche Dialoge oder auch solche Reibereien, die ganz faszinierend sind. Deshalb orientieren Sie sich daran, wie wollen Sie führen. Die Grundlagen dafür haben wir im ersten Modul gelegt. Was ist Ihnen bei der Führung wirklich wichtig und was wollen Sie vermeiden? Wie zum Beispiel wollen Sie vermeiden, inkonsequent zu sein? Wollen Sie lieber konsequent sein in gewissen Dingen mit einer gewissen Flexibilität an vorher definierten Dingen? Das sollte man klar ziehen. Das Beispiel war, muss jeder Mitarbeiter Punkt 9 oder wann auch immer Sie anfangen, da sein? Ja oder nein? Kommt drauf an, was für ein Unternehmen Sie haben, was für Prozesse und so weiter und was für Konsequenzen das dann letztendlich hat. In anderen Dingen muss es vielleicht 100%ig Zielerfüllung sein. Aber das sollten Sie sich eben vorher klären, für sich klären und nicht am Gefallen der Mitarbeiter ausrichten. Ein paar Mitarbeiter werden Sie verstehen. Und andere werden sie eben nicht verstehen. Und das ist normal. Das ist ein harter Lernprozess, von den Führungskräfte eben dadurch leben müssen, dass man eben nicht jeden glücklich machen kann, dass man sich auch nicht bei jedem verständlich machen kann. Man sollte natürlich daran arbeiten, immer überlegen, liegt es vielleicht an mir, kann ich irgendwas besser machen. Aber letztendlich, sie werden keine 100%-Quote hinbekommen. Und wenn Sie diesen Perfektionismusanspruch loslassen, dann geht es Ihnen auch definitiv besser. Und zu guter Letzt natürlich, es gibt nicht die Wahrheit und es gibt nicht die Realität. Was also ist die Realität? Nun, die Realität ist das, was wir, und zwar jeder einzelne von uns, dafür halten. Die Realität entsteht durch unsere Brille auf die Welt und unsere Augen sind also nicht nur Informationssammler, sondern auch Projektor. Und dieses Bild kennen Sie aus dem letzten Video schon. Ich habe es Ihnen hier nochmal mitgebracht als Wiederholung, Oben haben wir also die subjektive Sicht auf die Welt und dieser Projektor, wo man auf Play drückt, der strahlt diese subjektive Sicht eben auf die Welt drauf, wie so eine, wir hatten in dem Video gesagt, so eine rosarote Brille, also ein Verzerrungsfilter. Und letztendlich das, was auf dieser Leinwand in dieser Welt passiert, das nehmen wir dann eben auch wiederum durch unsere Wahrnehmungsfilter wahr und speichern das eben als Erinnerungen ab und Erfahrungen, die wir mit der Welt da draußen, die es ja so gar nicht gibt, sondern unserer Version der Welt, dann eben die Erfahrungen, die wir dann mit der gemacht haben. Unsere Realität enthält unsere Werte und damit unsere Bewertungen. Auch das eben, wir bewerten die Welt. Das kann gut oder schlecht sein, das ist erstmal irrelevant. Auch im letzten Video habe ich einen wichtigen Satz gebracht, den ich Ihnen nochmal kurz hier anwerfen möchte. Das Leben ist nicht gerecht, das Leben ist nicht ungerecht, das Leben ist. Das kommt aus dem Buddhismus meiner Erkenntnis nach. Und wenn Sie diesen Satz für sich verinnerlichen können, wird Ihr Leben um ein kleines Stückchen, vor allem im Inneren von Ihnen, friedvoller werden, weil Sie einfach gewisse Dinge besser akzeptieren können und hinnehmen können. Zum Schluss dieses Videos möchte ich Ihnen noch eine Sache mit auf den Weg geben, die eng mit dem Thema menschliche Wahrnehmung zusammenhängt und auch in anderen Videos schon mal angeklungen ist, aber hier nehmen wir es uns jetzt noch mal genauer vor. Und zwar ist es eben das, was ich eingangs gesagt habe, der Wahrnehmungsreflex Stufe 1. Es kommt ein Reiz auf uns zu. Der wird dann in Stufe 2 eben umgesetzt und in Stufe 3 eben bewertet, also aufgenommen und geordnet, eingeordnet und dann eben auch bewertet. Und daraus entstehen dann eben gewisse Gefühle, daraus entstehen Gedanken, daraus entstehen Handlungen und all das könnte man sagen, es ist eine Reaktion, die daraus erfolgt. Und was aber viele Menschen nicht wissen, was eben aber seit einigen Jahrzehnten propagiert wird und in der Psychologie auch immer wieder dargestellt wird, auch in Coachings und so weiter, ist eben, dass es einen Raum dazwischen gibt. Man muss sich das Ganze grafisch gesehen also so vorstellen. Das heißt, wir haben hier von links kommend einen Reiz. Das ist dieser blaue Pfeil. Und denken Sie sich mal diesen goldenen Raum erstmal weg. Und normalerweise, wir sind meistens unreflektiert. Wir arbeiten mit Automatismen, weil das nun mal unsere Art ist, mit dieser komplexen Welt umzugehen. Dann erfolgt einfach eine automatische Reaktion. Das ist eben der rote Pfeil. Und häufig ist es so, dass wir sagen, na ja, also ob das so die optimale Art und Weise war, darauf zu reagieren. Eigentlich hätte ich da nicht ausrasten wollen. Eigentlich hätte ich dieses Schimpfwort nicht demjenigen an den Kopf werfen wollen. Oder vielleicht hätte ich da auch ein bisschen Verständnis oder liebevoller reagieren sollen. Oder vielleicht mal nachfragen sollen, mit Fragen zu antworten, um dann noch ein bisschen genaueres Bild zu bekommen, was mein Mitarbeiter mir da eigentlich genau erzählt hat, anstatt ihn gleich anzuschnauzen. Und um all das, all dieses hätte ich mal zu vermeiden, können wir eben diesen goldenen Raum nutzen, den es definitiv gibt und dann eben zu einer bedachten Reaktion eben hinführen, die dann mit diesem grünen Pfeil gekennzeichnet wird. Und diesen Raum gibt es für einige Menschen, die das neu hören. Für einige ist es überhaupt sehr, sehr, sehr unbequem, weil das natürlich das Ende jeglicher Opferrolle ist. Denn jetzt haben wir quasi die Verantwortung dafür, unsere Reaktion wählen zu können und dann auch wählen zu sollen. Und damit können wir nicht einfach sagen, ich bin eben so, das ist eben meine Natur. Nein, ich habe mich entschieden, so zu reagieren. Ich hätte auch anders entscheiden können. Und zugegebenermaßen ist dieser Raum für Unwissende und Untrainierte sehr, sehr klein. Also diesen Raum gibt es zwar immer, aber für Menschen, die damit noch nie gearbeitet haben, ist er quasi nicht existent. Und erstmal müssen wir verstehen, dass es diesen Raum gibt und dann damit arbeiten. Und dann im Alltag eben merken, stimmt, ich hätte jetzt auch anders reagieren können. Man könnte sich dann auch mal entschuldigen oder einfach mal sagen, Moment mal, ich brauche mal noch eine Minute. Wie war das eigentlich genau? Erzählen Sie mir noch mal ein paar Details und dann kann man eben eine andere Reaktion wählen, die dann eben bedacht ist. Je mehr wir uns die Nutzung dieses Raums zur Gewohnheit machen, desto größer wird dieser Raum in Form von, wir werden nicht so schnell eine automatische Reaktion auslösen. Wir haben mehr Möglichkeiten zu wählen. Und wenn es Möglichkeiten sind, uns Zeit zu verschaffen, wie eine Gegenfrage wie, wie genau meinen Sie das? Können Sie mir nochmal genau die Details dazu nennen? Habe ich Sie richtig verstanden, das? Das sind alles Möglichkeiten, Zeit zu gewinnen, um dann eben die Chance zu haben, darüber nachzudenken und dann eine Reaktion zu wählen. Und genau so funktioniert letztendlich auch die Veränderung unserer Software, über die wir in diesem Modul auch gesprochen haben. Wir nutzen diesen Raum, um zu reflektieren, ist das, was ich eigentlich hier gerade produziere an Verhalten, an Taten, an Gedanken, ist das eigentlich genau das, was mich dahin führt, wo ich hin will, ja oder nein? Es dient dazu, Emotionen zu reflektieren, um zu gucken, führt das wirklich zu den Gefühlen, die ich in meinem Leben haben möchte oder nicht? Und letztendlich, das alles passiert in unserem Gehirn. Und damit das optimal funktioniert, haben wir in diesem Modul auch besprochen. Und letztendlich haben Sie als Führungskraft jetzt die wesentlichen Wahrnehmungsgesetze an die Hand bekommen, die man als Führungskraft kennen sollte, mit einem kleinen Highlight am Schluss eben dieses Reizraum-Reaktionsmodell, auch wieder von Viktor Frankl, auf den wir in einem späteren Modul noch zu sprechen kommen. Das soll es für dieses Video auch gewesen sein. Das ist schon ausreichend, erstmal das alles zu verarbeiten. Schauen Sie sich dieses Video sonst im Zweifel gerne noch ein zweites und ein drittes Mal an. Und wie immer gibt es dann dazu auch noch die eine oder eine andere Aufgabe, die zu diesem Video gehört. Beim Ausfüllen dieser Aufgaben wünsche ich Ihnen viel Spaß und wir sehen uns dann im Modul 2 mit dem letzten Video, dem Video 6 zum Thema Motivation.